Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Alberts Pur Vegan, die Happytaria. Rein pflanzliche Lebensmittel aus kontrolliert biologischem Anbau. Gesunde und schon mehrfach ausgezeichnete Erzeugnisse für eine ausgewogene Ernährung. Ökologisch, hochwertig und super lecker. Werde auch du heute zum Happytarier. Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de. Die Erklärvideoagentur wünscht gute Unterhaltung. Der Lust auf Vegan Podcast. Von und mit Erik Hübner.
So, ja, geht nahtlos weiter. Ich freue mich sehr, dass ich dich, ja, was heißt überreden konnte, aber ich habe dich gefragt, dass ich dich herquatschen konnte. Du bist zwar jedes Jahr als Gast hier, aber jetzt auch hier mit mir auf der Bühne, die Alexandra Kehlmann. Viele kennen dich als Kreide-Alex, da kommen wir gleich noch drauf. Du bist hier. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Danke.
Ich weiß, es sind viele Baustellen, also du kommst aus Frankfurt, ich aus Mainz, wir haben viele Baustellen auf dem Weg hierher gehabt. Ja, du bist extrem engagiert, vor allem also im Thema Vegan sowieso, aber vor allem so im Thema Vegan und Leistungssport. Aber lass uns erstmal so ein bisschen auf dich kommen. Du bist, also viele kennen dich mit Sicherheit aus Facebook. Wer ist mit dir in Facebook befreundet? Ja, es sind schon ein paar. Lass uns erstmal ein bisschen über dich sprechen. Also wie wurdest du vegan? Warum wurdest du vegan? Was war da bei dir so der persönliche Ausschlag eigentlich?
Ist gar nicht so spektakulär wie bei anderen mit einem Erlebnis oder so, aber ich hatte vor sieben, acht fast schon viel über Milch gelesen, wie schlimm und ungesund es ist, und ich hatte viel mit Hautproblemen zu kämpfen, und da war das so egoistisch motiviert, hat auch dann geholfen, die Milch wegzulassen, die Haut wurde besser, ich habe ein bisschen abgenommen, und das ging so ein, zwei Monate, und dann beschäftigt man sich ja schon viel, man liest viele Zutatenlisten, man geht in Bioladen, um Alternativen zu finden. Und dann war ich schon so in dem Thema drin, dass ich eigentlich gedacht habe, Fleisch brauche ich jetzt auch nicht mehr. Fisch war dann so das Letzte. Ich denke mal, es waren so 3 Monate, hat das alles gedauert, bis ich vegan war. Und ich hatte das sozusagen schon hinter mir, und dann kam durch Facebook, man hat sich mit anderen Leuten verknüpft, ausgetauscht. Man war ja am Anfang schon noch sehr alleine. Und dann kamen so die ganzen Dokus, die man gesehen hat, und die haben mich so bestärkt und eigentlich auch so dieses, ich wusste ja gar nicht, ich hatte mich damit nicht befasst, was da alles passiert, und es war wie so ein Schock und alles so schlimm, und man auch so gesagt hat, ja, irgendwie muss man dagegen was sagen, und so hat es sich alles ergeben.
Das heißt, du hast dir dann, also eingestiegen bist du quasi über die Milch und hast dir dann aber relativ schnell Infos besorgt, und dann war für dich quasi die, ja, in Anführungszeichen logische Konsequenz, ich werde vegan.
Ja, ich denke auch, dieser Weg über die Milch, man muss so viel mehr austauschen und sich viel mehr mit dem Thema beschäftigen, als wenn man jetzt sagt, ich lasse nur das Fleisch weg, dann sage ich den Leuten noch einmal, ist die Gefahr halt da, dass man das durch Käse ersetzt, ja, und das ist nicht Sinn und Zweck, und war für mich halt, ja.
Also da freue ich mich bei dir auch immer drüber, weil ich bin auch so jemand, wenn ich irgendwo hingehe, egal ob ich einen Vortrag halte, einen Kochkurs oder so, ich rede lieber mit Leuten über das Thema Milch als über das Thema Fleisch, weil ich immer denke, gerade bei Fleisch, ich meine, mittlerweile laufen auch wirklich Dokus zur Primetime in Öffentlich-Rechtlichen, das weiß ja an sich jeder. Das heißt, jemand, der sich dagegen verschließt, der kann sagen, naja, ich weiß, das ist scheiße, aber es schmeckt halt so gut. Das ist so ein Argument. Natürlich hören wir das nicht gerne, aber ich sage immer noch, das ist das einzigste und ehrlichste Argument letztendlich. Mhm. Ja, also ich finde es zwar blöd, aber ich kann ja nichts gegen machen. Aber gerade beim Thema Milch ist es so, weißt du, wie es da bei dir ist, da ist auch sehr viel Unwissenheit. Also ich treffe hochgebildete Leute, also das hat nichts mit Bildungsstand oder so zu tun, die stehen mitten im Leben, die haben Frau und Kinder und sind der festen Überzeugung, es gibt Fleischkühe und es gibt Milchkühe, ja. Und ich glaube, wenn man denen mal erklärt, also wir haben auch, das gibt so einen schönen Flyer von der Milchlobby, wir haben in Deutschland ganz stolz 4,3 Millionen Milchkühe, die werden einmal pro Jahr geschwängert, das Kalb wird weggenommen, Kalbschnitzel, Wiener Schnitzel, die Milch wird abgezapft und wir trinken sie. Also das ist was, das erkläre ich den Leuten lieber und weiß auch, dass man vor allem dann gerade bei Frauen auch eher mal ein Gehör findet. Wie ist das bei dir? Also ja, ich meine, dein Schwerpunkt ist ja auch...
Bei den Sportlern, der Einstieg lief auch fast immer über die Milch, weil ich denke, dass es für die Leistung halt viel noch mal schädlicher ist, weil wir mehr davon konsumieren, weil es so stark den Magen verklebt. Und weil, wenn du jetzt jemanden ansprichst, dann sagt er hier mit Fleisch, dann sagt er, ach, die Vegetarier oder was auch immer und blockt gleich ab. Und bei Milch wegen diesem Unwissen, ja, da kommst du vielleicht einfach ins Gespräch und da gibt es zum Beispiel einen kurzen Clip, ich glaube 40 Sekunden mit Dirk Nowitzki, der sagt, dass er schon seit über 12 Jahren keine Milch und so halte ich auch häufig den Einstieg mit den Sportlern. Ah, ist ja interessant, ja, der ist ja schon in hohem Alter, spielt er immer noch so gut, also deswegen auch... Selbst da, so über
also selbst das, da ist auch der Einstieg über die Milch gegeben quasi. Ja. Ich meine, beim Thema Milch, es sind ja nun mal auch viele Argumente, die also dagegen sprechen, beziehungsweise dafür sprechen keine. Also wenn man sich mal nur vorstellt, dieses Homogenisieren, ja, da wird die Milch mit, ich weiß nicht, wie viel Bar auf eine Metallplatte gespritzt, damit die Fettmoleküle sich spalten. Das wird ja eigentlich gemacht, damit die Milch nicht rahmt. Das Problem dabei ist, dass die Moleküle so klein werden, dass die ungehindert die Darmwand passieren können und eigentlich ein Stoff in unseren Körper gelangt, der da eigentlich gar nicht rein soll, abgesehen davon, dass wir eh keine Kälbchen mehr sind. Aber auch die Erfahrung, die vor allem bei Sportlern ja gemacht ist, ist also Entzündungsanfälligkeit, das heißt, wir sind permanent übersäuert, wir sind permanent in einem entzündlichen Zustand, wir sind, also unser Darm muss dieses Laktat abbauen, was er eigentlich nach dem Abstillen gar nicht mehr machen muss. Ich sage auch immer, es gibt eigentlich nicht die Hälfte der Menschheit ist laktoseintolerant, sondern eigentlich ist die Hälfte der Menschheit laktosetolerant mutiert. Ja?
Genau, ja.
So ist es ja.
Antrainiert.
Ja, jetzt hast du extrem viele Sportler, die du also grundsätzlich erstmal zu dir holst, dann auch je nachdem, wie die drauf sind, berätst, je nachdem, wie der Wunsch ist bei denen. Wie kam es dazu eigentlich? Weil... Ich sag mal so rein von, ich weiß es so von deiner Ausbildung und so, was du studierst, hat es damit ja eigentlich nichts zu tun, sondern wie kam die Idee, weil du hast das ja ganz in Anführungszeichen frech gemacht, du schreibst die Leute einfach mal an.
Ja,
also sehr nett und höflich, jetzt nicht, das weiß ich, aber wie kam es dazu?
Gut, also nachdem ich vegan geworden bin, man wollte das ja auch dann sozusagen den anderen dann auch, ja, die Familie, Freunde und so sagen, ja, hier, du auch. Und dann habe ich mich viel informiert über Ernährung. Also man musste ja sozusagen sich überall erklären, nein, das ist nicht ungesund, das ist sogar besser. Und da hatte ich mich schon sehr viel in Ernährung reingelesen und dann hatte ich auch schon so ein bisschen überlegt, wie kann ich jetzt sozusagen viele Leute erreichen? Ja, was kann ich machen, um das an viele Leute zu bringen, den Tieren eine Stimme zu geben? Und kam dann irgendwann zu dem Schluss, ja, die Leistungssportler, Leistungsträger, da wird dann keiner mehr sagen, ja, aber also wenn der Hochleistungssportler vegan ist und damit Leistung bringt, dann kann das ja nicht so schlecht sein. Und dass es eben so Vorbilder sind für so viele junge Menschen. Und dann hatte ich einen Zeitungsartikel gelesen von Holger Stromberg, dem DFB-Chefkoch 2014, der in einem Interview gesagt hat, dass Schmorbraten müde Beine macht. Und habe gedacht, ah, super. Und dann hatte ich über die China-Studie und hatte Kontakt ein bisschen mit dem im Vorfeld von der WM und der hat viele Pflanzenmilchprodukte benutzt und hat sich auch fotografiert auf Facebook und hatte dann im Spiegel gesagt, dass die Spieler ohne Tiermilch viel fitter waren. Und es war für mich so, aha, was kann ich jetzt machen? Ja gut, ich schreibe doch einfach mal Sportler an, warum kann man das nicht auch in der Bundesliga oder bei anderen Sportarten machen? Und so hat es angefangen. Es gibt im Internet ja so viele Kaderlisten und dann habe ich gerne diesen Artikel halt verschickt. Und erstaunlicherweise waren viele Sportler halt offen dafür. Eishockeyspieler am Anfang, die gesagt haben, ja super und hast du mehr Infos und das funktioniert ja wirklich, lass die Milch weg, ich bin im zweiten Training fitter, ich bin nach dem Essen nicht mehr so müde. Mach doch mal eine Facebook-Gruppe für die Sportler, dass wir uns austauschen können. Und so ist das jetzt gewachsen mit ganz vielen verschiedenen Sportarten, die sich austauschen können.
Also ich meine, deine Gruppe Top-Athlet Vegan ist mit Abstand die, also die ich jetzt kenne, deutschsprachig, also die größte und ich sag mal auch professionellste Gruppe. Also ich meine, klar, da sind immer viele, die mitlesen, aber das willst du ja auch, ja. Aber ich meine, da sind ja schon auch, ich sag mal, Hochkaräter dabei, so gesehen, die da eben mitlesen. Und hast du, also wann war da oder wie war da so dein erstes Feedback? Das heißt, du hast schon das Glück gehabt, sage ich mal, dass im Prinzip das Interesse war direkt da?
Ja, also ich hatte dann der erste Fußballer, der hat das ausprobiert, ich weiß nicht, nach einem Monat oder so, und hat dann von sich aus der Bild-Zeitung ein Interview gegeben, wo er halt gesagt hat, ja, viel besser, viel fitter, und hatte mich erwähnt, und so kamen dann immer mehr Leute auch auf mich zu. Und ich habe viel mit Teamärzten und Physios auch gesprochen, um immer wieder den Austausch, ja, was ist das Beste? Und ich denke auch nicht, dass ich das Beste weiß, aber es gibt immer Leute, die wissen noch mehr, und sich mit denen auszutauschen und zu gucken. Und die Sportler geben einem ja immer so ein gutes Feedback. Ich hatte zum Beispiel einen Volleyballspieler, gesagt hat, ja, mit vegan, ich bin fitter und im zweiten Training und alles super, aber meine Knieentzündung, die habe ich schon seit Jahren, die ist trotzdem noch nicht weg. Und dann habe ich immer geguckt, ja, okay, und was kann man jetzt da auch noch machen? Und dann kommen so Themen wie Keimen, Omega-3. Es ist immer so noch einen Schritt weiter, und das ist ja nicht nur für die Sportler wichtig, weil wir Normalos wollen ja auch fit sein, und die ganzen Wehwehchen, die man so hat, sind nicht normal. Also man muss nicht ständig müde sein oder so. Und so hat sich das ergeben.
Und ich sag mal, was mich mal interessieren würde, gerade in dieser Profi-Riga, was sind so die größten Vorbehalte? Also stößt du auf dieselben, wenn ich jetzt mit jemand Normalem, in Anführungszeichen, Nicht-Sportler spreche, dann heißt es ja immer so, ja, aber Fleisch hat doch die Nährstoffe und Eisen im Fleisch. Bei Sportlern könnte ich mir vorstellen, da ist bestimmt immer die erste Frage nach dem Protein wahrscheinlich, oder? Was ist da so die größte
Skepsis? Ja, ist schon das Proteinpulver, und das wollen sie sich auch nicht nehmen lassen. Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass man es nicht braucht, wenn man über Pflanzen ausreichend Protein und auch alle Aminosäuren bekommt. Aber ich will denen das auch nicht nehmen, ja, weil der Kopf ist ja auch so wahnsinnig wichtig bei den Sportlern. Aber ansonsten sind es eben, bei den Sportlern ist der Vorteil, die wollen das, ja. Also die, ich sag dann auch gern, du trainierst ja auch nicht nur, bis es ein bisschen anstrengend wird. Und da kann man dann auch schon sagen, ja, man hört ja sonst oft so, ja, das ist so kompliziert vegan, das ist so unpraktisch unterwegs. Aber bei den Sportlern, die haben diesen starken Willen, und es ist ja der Körper, ja, das ist alles, was sie haben, und die geben sich dann auch wirklich die Mühe. Deswegen mache ich das auch so gern mit den Sportlern.
Okay, also weil ich bin ja, ich meine, mit Fußball habe ich nicht ganz so viel am Hut, obwohl wir ja eigentlich mit 05ern einen gar nicht so schlechten Verein, glaube ich, haben. Aber ich bin ja so ein bekennender Eishockey-Fan schon immer gewesen. Und was ich da, also das war ich ja schon, bevor ich vegan wurde, und jetzt, wie ich vegan wurde, was mich da schon immer gewundert hat, ich weiß nicht, ob dir das mal einer näher erklärt hat, wenn man sieht, was die nach den Spielen teilweise essen, also so mit fetter Pasta und Sahnesoße und so, da habe ich immer so gedacht, Mensch, also ich hatte immer gedacht, so ein Leistungssportler muss sich doch per se irgendwie in Anführungszeichen gesünder ernähren.
Ich habe auch gedacht, weil im Fußball mit so wahnsinnig viel Geld und wie professionell das alles
und
abläuft, die ganzen.
Und Köche und
ja, weil also das sozusagen oft gar kein Psychologe oder so vorhanden ist in einem Bundesliga-Verein, ja, mit Ernährungsberater, dass der gar nicht oder nur ab und zu, dass der eigentlich, ja, man lässt den Spielern halt Freiraum zu machen, was sie wollen, und dann die irgendwie an der Tanke irgendwas essen. Also, das hätte ich mir vorher auch nicht vorstellen können, und dass die auch so überhaupt keine Ahnung haben von Ernährung. Aber ich glaube, sozusagen durch dieses Empfehlen von den Sportlern, ja, hör mal, die ist gut, der kannst du vertrauen. Ja, ich will den Leuten ja auch nicht irgendwas verkaufen, ja, sondern kein Produkt jetzt, irgendein Heilversprechen oder so, sondern ich glaube einfach, dass die pflanzliche Ernährung halt für jeden das Beste ist.
Ja, und ich meine, bei dir ist es ja so, ich meine, du willst damit ja auch die Welt ein Stück weit besser machen. Also bei dir ist es ja, wie du schon sagst, es hat ja keine, also kein Eigeninteresse in dem Sinne, wobei auch da würde nichts dagegen sprechen, mal abgesehen davon, weil es gibt ja dann auch die Leistungssportler, also das weiß ich vom Eishockey, da gibt's viele, da frage ich immer, wollt ihr nicht mal in meinen Podcast kommen? Nee, ich lasse das mal lieber noch ein bisschen geheim. Und dann frage ich so, ja, warum? Also so, schämst du dich dafür? Also hast du Angst, du wirst angefeindet? Und was ich da immer wieder erstaunlich finde, dass viele sagen, nee, das ist mir egal, aber ich will den Wettbewerbsvorteil für mich behalten.
Ja, das habe ich auch schon öfter gehört. Es kommt halt auf den Spieler, würde ich drauf an. Es gibt so ganz viele verschiedene Typen. Meistens sind es Teamplayer und haben dann auch kein Problem.
Ja, also so im Verein intern geben sie die Info weiter, aber so nach außen zu anderen Teams ist es dann so, dass sie sagen, ja, das ist so.
Ja, mit anderen Teams ist schon, ja. Aber man dadurch, dass jetzt Instagram ja so viele Sportler auch hauptsächlich benutzen, dann ich freue mich dann natürlich immer, wenn sie sozusagen zeigen, ja, ich bin in einem veganen Restaurant oder ja, ich esse vegan und mittlerweile posten die ja auch schon vegane Bücher und wenn das ein paar tausend Abonnenten
oft
sehen.
Ich bin jetzt da und da, weißt du, wo man da essen kann, das kriege ich oft mit, das wird oft gefragt. Ja. Und jetzt müssen wir gerade nochmal den Sprung zurück machen. Du hast auch in deiner Anfangszeit, also so habe ich dich wahrgenommen, weil das war auch irgendwann mal in der Bild-Zeitung bei uns oder so. Wir haben ja Mainz-Wiesbaden, Frankfurt, also ein bisschen die gleiche Nachrichtenlage. Da gab es eine Zeit in Frankfurt, da war auf dem Boden immer gekreidet earthlings.de und dann Google Milch, glaube ich, waren so Sprüche. Wie kamst du eigentlich auf die Idee?
Das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf
einfach
kam.
Spontane Eingebung.
Ich war, ob das jemand vor. Ich glaube, wahrscheinlich habe ich auf Facebook irgendein Bild gesehen, was nicht aus Deutschland kam und wir dann gedacht haben, es gab ja diese earthlings.de-Seite, wo man den dann auch vollständig gucken konnte. Wir hatten ja dann auch mit Helmut Kraus jemanden gefunden, der den auf Deutsch mal gut einspricht. Ja, also es war uns schon wichtig, weil die hatte mich schon sehr aufgerüttelt, die Doku. Und ich gesagt habe, das muss doch eigentlich jeder sehen und das muss auch eigentlich jeder verstehen.
War das eine deiner ersten Dokus, die du gesehen hast? Tatsächlich, weil ich habe mich lange vorgedrückt, den zu schauen. Mittlerweile habe ich ihn gesehen, aber ich habe mich lange so ein bisschen davor gedrückt, den zu sehen.
Es war so das Erste. Ich habe es auch nicht geschafft, fertig zu schauen, aber ich war ja da auch schon vegan und habe gesagt, ja eigentlich, aber so für alle, die sozusagen das noch mitmachen und das ganze System finanzieren, die sollten das ja doch sehen. Und dann hatte ich noch eine sozusagen in diesem veganen Werden gesehen. Das letzte war Fisch und dann hatte mir jemand einen WDR-Beitrag geschickt. Schmutzige Schrimps, glaube ich, hieß der. Und damit war dann am nächsten Tag auch der Fisch weg und da war ich dann komplett vegan.
Okay. Jetzt bist du ja auch, also ich meine, du hast dich ja jetzt auch weiterentwickelt. Du hast so ein PDF, die Superstar-Formel, was du ja mittlerweile auch alle Infos aufbereitet, eben schickst, auch an Sportler oder auch generell jeder, der dich danach fragt. Und du bist mittlerweile auch voll im Thema Keim drin. Da würde mich jetzt mal interessieren, also ich habe lustigerweise habe ich schon gekeimt, bevor ich vegan wurde. Ich weiß gar nicht, warum ich da drauf kam. Ich fand es irgendwann einfach lecker, zu Hause diese Gläser hinzustellen und dann diese frischen Sprossen zu essen. Jetzt weiß ich aber eben, damit muss man sich ja so ein bisschen, ich meine, es ist ja nicht kompliziert. Man muss sich einmal ein bisschen damit befassen, aber es ist ja jetzt, sage ich mal, keine Wissenschaft. Man muss ja dafür studieren. Da würde mich jetzt mal interessieren, jetzt gehst du zum Hochleistungssportler mit der Milch, ja klar, dieses Nowitzki-Video, da kann ich mir vorstellen, da hast du relativ schnell eine offene Tür. Wenn du jetzt aber weitergehst, zum Beispiel so mit dem Thema Keim, und ich glaube gerade, da bin ich voll bei dir, das ist wirklich, du sagst immer Keim for the win. Ich glaube, das ist gerade für Sportler und auch generell Leute, die Höchstleistung bringen müssen, auch vielleicht vom Kopf her oder so. Oder ich weiß auch von Tennisspielern, die sagen, auch zum Beispiel, wenn sie Weizen weglassen, der ja zwar per se vegan ist, aber die sagen zum Beispiel, also wenn ich Weizen, Gluten weglasse, ich kann mich beim Tennisspielen wesentlich länger und wesentlich intensiver konzentrieren, was beim Tennis gerade ein großer Vorteil ist. Und wenn die dann aufs Keimen kommen, sind die, also ich meine, die Nicola Goya oder so, also die vegan wurden, wenn man mal sieht, die haben sich ja in der Zeit teilweise um über 100 Plätze hochgespielt in der Weltrangliste, teilweise bis nach Wimbledon. Aber ich persönlich zum Beispiel schaffe es sehr schwer, jemand das Thema Keim nahe zu bringen. Jetzt könnte ich mir vorstellen, bei einem Sportler, der vielleicht, ich meine, der damit sein Geld verdient, ist es noch schwerer. Also wie schaffst du das, die Leute dafür zu begeistern?
Bei mir war es auch schwierig. Also erstmal meine ersten Keimgläser habe ich von dir, das Eschenfelder Set, bekommen. Damit hat es angefangen.
Okay.
Es gab so jemanden, der war auch immer auf den veganen Messen vertreten und ich habe gedacht, ach, ich bin schon vegan und ich mache das alles so gut. Und der hat gesagt, du kannst die Samen eigentlich gar nicht richtig verdauen. Und dann habe ich gedacht, oh, was ein Spinner. Und bin halt weitergegangen und habe schön Burger und so und habe das dann aber nochmal gehört. Häufig ist es ja so, man muss es von zwei Seiten hören, ja nicht nur einmal. Das tut man dann ab und wenn man es dann nochmal von irgendwo hört, das ist auch bei den Sportlern dann häufig so, ah ja, habe ich schon mal gehört. Habe ich mich damit befasst, da gibt's ja diesen Rohvegan am Limit, der hat mich da stark beeinflusst. Und wenn man mal die ganzen Stoffe sieht, also die Phytine, ja, die Mineralblocker, die in den Samen sind und wenn man das mal einweicht und diesen ganzen Sift, der dann da rauskommt, ist schon so bildlich, ja, dass man das eigentlich nicht mitessen will und es fühlt sich einfach besser an. Ich hatte einen Tour de France-Fahrer, der gesagt hat, der hatte nach dem ersten, der hat gefrühstückt und so und war dann auf dem Rad und ist dann immer so eingebrochen, dieses Loch so nach dem Frühstück und mit gekeimten Samen hat er das gar nicht mehr. Und auch der Volleyballspieler, der mit der Knieentzündung, der hat angefangen zu keimen, hat gesagt, jetzt ist die Entzündung auf einmal weg, ja. Also es hat schon so deutlich viele Vorteile, dass die, die auch nutzen wollen, die Sportler. Und klar, es ist schwierig, aber ich denke, es gibt so Samen, also man findet eine Routine und ich versuche das denen halt so oft zu sagen, dass es so wichtig ist und manchmal denke ich, ach, bist du nervig, aber ich erwähne es trotzdem nochmal, genauso wie Kräutern, dass man die zu allem dazu essen soll, weil man will natürlich, wenn man weiß, was das Beste ist, wenn man keine halben Sachen den Sportlern erzählen, ja, man will ja, dass es denen möglichst gut geht.
Das heißt,
ich versuche sozusagen dann auch Sachen zu finden, wie man die integrieren kann. Für mich war es am Anfang auch schwierig. Dann habe ich da 5 Sachen gekeimt und wusste eigentlich gar nicht, wie soll ich die jetzt essen, was mache ich damit. Also der Buchweizen funktioniert eigentlich immer. Also da hat man keine...
Geht's auch schnell? Also genau, der geht auch schnell?
Da hast du keinen Ausfall. Ja. Also der ist sicher, ja, der keimt. Ich hatte noch keinen, der nicht gekeimt hat. Der geht schnell, der ist am nächsten Morgen, kannst du den im Müsli essen. Der schmeckt nicht irgendwie komisch. Und dann sozusagen dieses mit den Leinsamen, das ist mir so wichtig, weil selbst ich achte drauf, aber ich habe vorhin schon gesagt, mit der Haut und wenn ich viel unterwegs bin und Öle esse, das merke ich dann direkt, kommt ein Pickel. Und dieses Omega-3-zu-6-Verhältnis, das ist bei den Sportlern auch so wichtig, weil wir wollen ja Entzündungen meiden im Körper, ja, wir wollen Verletzungen vorbeugen und da ist es schwierig, auf eine gute Bilanz zu kommen. Und die einzigen Samen, die wir da so haben, sind Leinsamen und Chiasamen und deswegen wird das bei mir so oft auch gesagt, den Sportlern Leinsamen, Chiasamen immer einzubauen, wenn möglich, jeden Tag.
Das heißt, du bleibst zum einen am Ball und gehst auch wieder eigentlich über diesen, ja, Wettbewerbsvorteil. Das heißt, jeder will ja das letzte Prozent rausholen. Ich meine, vielleicht sollen wir das kurz sagen mit dem Thema Keim. Das ist dahingehend ganz spannend. Ich glaube, wir haben denselben Mann getroffen, der das, ich habe es beim ersten Mal auch von Frank gehört. Ich schätze mal, du auch, ja. Den hatten wir, der war auch letztes oder vorletztes Jahr war der auch hier gewesen, zum Thema Keim. Ich meine, wenn man so in einen Bioladen geht, findet man oft also Leinsamen, Chiasamen, Buchweizen und. Und viele verwenden das, sage ich mal, eigentlich zum Backen. Das heißt, es kommt in die Mühle, es wird Mehl draus gemacht und dann wird gebacken. Dann gibt's welche, Vollkornbrot und was weiß ich überall. Da werden die Samen komplett roh reingehauen. Und ich meine, die kommen auch wieder komplett roh raus. Man muss sich bei den Samen ja einfach mal vorstellen, wenn man jetzt, weiß ich nicht, einen Apfelkern oder so nimmt, ja, das ist so ein kleines Ding, das tut man in die Erde und nach Jahren entsteht da ein Riesenbaum draus. Das heißt, wenn man sich mal überlegt, was für eine Potenz und was für eine Energie in diesem kleinen Samen steckt oder wenn man Kresse anpflanzt, ja, die sind ja winzig und dann kommen da irgendwie diese Kressepflanzen raus. Wenn man das sich einfach so reinhaut, dafür ist der Körper ja auch wieder gar nicht gemacht. Also dieses ganze Vollkornbrot und so, das ist Marketing, aber hat keinen Nutzen. Und wenn man hingeht und zum Beispiel Leinsamen, Buchweizen, Chia, ach, alles Mögliche, also man kann auch Rettichsamen keimen. Das heißt, man legt die je nach Sorte zwischen 2 und 8 Stunden in Wasser ein. Das heißt, dieser Samen muss ich ja erstmal mit Wasser füllen, um überhaupt Leben zu kriegen. Und dann fängt der an, auch in so einem Keimglas mit Licht, tatsächlich zu keimen. Und dann kann man, je nach Geschmack, also ich zum Beispiel mag es gerne, wenn so die Rettichsachen, wenn die schon so 5 Tage, wenn sie schon so ein bisschen länger sind. Ich weiß, dass es besser ist, die eigentlich früher zu essen.
Kommt drauf an, aber ich sag auch mal, wenn es mir am besten schmeckt, dann...
Aber dann sind die so richtig schön scharf, schmecken ganz intensiv nach Rettich. Ja, und es ist halt keine Arbeit. Und ich meine, ein Esslöffel gibt so ein komplettes Literglas. Also wenn die gekeimt sind, holt man die raus, lässt sie abtropfen, kommt in Tupper, hält locker 4-5 Tage im Kühlschrank. Also man kann immer keimen und dann in den Kühlschrank und dann hinten weiter keimen. Aber zum Beispiel bei Leinsamen und Buchweizen, du gibst ja immer so ein bisschen die Turbo-Variante, weil natürlich kein Sportler Zeit hat, 5 Tage irgendwie zu keimen. Und hast da auch dich sehr viel mit befasst. Es gibt auch die Variante bei Buchweizen und bei Leinsamen ist es so, eine abends einweichen und dann kurz ankeimen lassen und dann essen. Und dann hat man auch schon sämtliche Vorteile.
Genau, also weil ich esse den Buchweizen gerne als Müsli, also dann ein bisschen Obst dran auf eine Smoothie Bowl oder einfach mit einer Hafermilch. Und da, wenn die halt länger werden, schmecken die zu gemüsig, dann schmecken sie nicht mehr wie ein Müsli. Deswegen halt so schnell. Und es gibt auch für die Sportler gerne, das gucken sie sich gerne an, es gibt Studien im Internet, dass die B-Vitaminwerte irgendwie ums 500-fache hochgehen beim Keimen. Ja, ist einfach nicht mehr so ein kompakter, geschlossener Mechanismus mit diesen ganzen Klebeeiweißen, die man ja dann rausspült. Ja, und sieht man ja manchmal, wenn man Sesam oder so gegessen hat, dass er eins zu eins wieder rauskommt, also quasi für die Toilette war. Ja, und das hat man, wenn man die keimt, halt nicht mehr.
Und bei Buchweizen ist es dann so, die brechen oben so ganz da wenig
so
auf,
dann kommt
so ein bisschen
raus,
der Trieb raus und dann werden die auf einmal, ist im Übrigen bei Nüssen auch so, also ich mache es mittlerweile so, Nüsse einweichen lassen, dann kommt auch diese Kleber, so eine, auch diese milchige Flüssigkeit so raus, dann sind Nüsse wesentlich, also bekömmlicher, verdaulicher und man merkt, es gibt auch nochmal so richtig vollen Energieschub, also bei Nüssen ist es tatsächlich auch so. Und ich glaube, der Frank macht sogar so, der tut, glaube ich, sogar die Walnüsse, wenn sie geschlossen sind sogar
genau,
einweichen
und keimen,
und
ja,
tut sie dann erst knacken, glaube ich sogar. Ne? Also ganz so weit
bin
ich noch nicht.
Bei Nüssen mittlerweile, also mit diesem Omega 3 zu 6, was ich eben schon erwähnt habe, da sind Nüsse eben auch stark Omega 6 lastig. Und da sage ich den Sportlern dann auch eher nicht zu viel.
Okay,
die meisten Nüsse, die man kaufen kann im Supermarkt, sind ja auch mit Hitze behandelt, ja, um sie haltbarer zu machen. Deswegen vorzugsweise, wenn Nüsse, würde ich dann immer zur Walnuss tendieren, weil die noch so ein recht gutes Verhältnis haben.
Ja, ja, bei der Walnuss, finde ich, kann man sich auch gut merken. Man sagt immer, die ist auch gut fürs Gehirn.
Genau.
Und so eine halbe Walnuss oder so eine ganze Walnuss hat auch in etwa so die Form von einem Gehirn. Da finde ich, weil zum Beispiel Paranüssen ist wieder die Gefahr. Also die haben sehr viel Selen. Also damit kann man sich rein theoretisch sogar fast auch vergiften.
Ja,
also,
genau. Deswegen auch eine am Tag oder so.
Genau,
ja,
also bei Paranüsse, 1-2 Paranüsse am Tag decken den kompletten Selenhaushalt. Aber 100 Gramm Paranüsse am Tag
lieber nicht.
Dann eben nicht. Und ich meine, jetzt, wenn man mal so ein bisschen weiterspinnen. Also ich bin Eishockey-Fan und auch großer Formel-1-Fan schon immer. Wenn man dann sowas liest wie jetzt mit Lewis Hamilton, ich meine jetzt mal ganz ehrlich, also da geht einem schon so ein bisschen das Herz auf, oder?
Ja,
wenn man
ja
sowas liest.
Und auch so ethisch und so, und dann guckt man sich die Storys an und mehrfach und kann die dann ganzen Sportlern verschicken. Guck mal, wie geil. Ja, und
wobei bei ihm ist es so, der driftet schon im Moment fast ein bisschen ab. Also der hat einen super Lauf. Wahrscheinlich wird er ja auch dieses Jahr Weltmeister werden. Würde es dem Vettel gönnen, aber ich glaube, das wird er nicht mehr schaffen. Also mittlerweile, der dankt ja auch nach jedem Rennen so ein bisschen Gott und so. Ich meine, der ist halt ein bisschen ein Durchgeknallter, aber der nimmt das Thema ziemlich ernst. Also am Anfang der Saison dachte ich noch so, boah, das ist jetzt so ein bisschen so ein Marketing-Gag oder so, aber ich glaube, der hat das wirklich für sich entdeckt.
Ich sehe das häufig auch bei Sportlern, diese Umstellung von Ernährung. Bei mir war das ja genauso. Meine Freunde haben das dann gar nicht geglaubt, warum macht die das jetzt und so. Die hatte vorher nie was mit Tieren irgendwie zu tun, aber so dieses Bewusstsein ändert sich ja in jeglicher Hinsicht.
Also
beim
sagen,
Konsum
war bei mir genauso
komplett,
eben.
Ja, und man wird eben viel bewusster, man macht sich mehr Gedanken über die Umwelt, weil es hängt ja alles zusammen, es ist ja nicht nur die Ernährung, die für sich alleine steht. Und dann ist es natürlich schön, wenn man dann sieht, ja, okay, der ist im Urlaub und hat so viel Geld, aber nein, er sitzt am Strand und sammelt stundenlang Plastik aus dem Meer. Also es wäre schon beeindruckend.
Jetzt noch mal eine persönliche Frage zu dir. Wenn so dein Studium und alles rum ist, willst du eigentlich weiter in die Branche gehen? Ich glaube, viele würden sich freuen oder... Was ist da? Hast du da schon so ein bisschen Ziel oder sagst du mir erstmal gucken?
Ich bin da so recht locker. Man weiß ja nie, was im Leben kommt. Also man gibt ja auch oft Schicksalsschläge, die man gar nicht vorhersehen kann. Und das mit dem Sport hatte sich ja auch irgendwie so ergeben, ungeplant. Also wäre natürlich schön, ja, weil das ja so sinnvoll ist und einem das so am Herzen liegt und das ist. Ich glaube, jeder Veganer würde sich über einen Job freuen im veganen Umfeld, ja, wo er nicht irgendwas anderes machen muss, wo er hinterher nicht steht. Also ich hoffe, dass es so wird, ja.
Und aber also im Sport bleibst du auf jeden Fall in der Richtung. Also wir haben im Übrigen auch mal nur so von Beispielen. Ja, also wir haben jetzt der Rich Roll ist so einer. Das ist der hat auch ein ganz gutes Buch, Finding Ultra, glaube ich, heißt es im Original. Der war irgendwie 40 Jahre Anwalt, hat dann aber auch Gesundheit. Das ist im Übrigen das Schöne bei dir. Ich habe schon mit vielen auf der Messe gesprochen. Bei mir war es ja auch. Oft brauchen die Leute ja so einen persönlichen Schicksalsschlag, um vegan zu werden. Bei mir war es auch so ähnlich. Bei dir war es zum Glück andersrum, sage ich mal. Aber bei ihm war es zum Beispiel auch so, mit 40 Anwalt, ein Burnout und relativ übergewichtig und so weiter, hat seine Ernährung dann auch mit seiner Frau, die sehr yoga-affin ist, umgestellt. und ist zweimal den Ironman in Hawaii mitgelaufen. Einmal war er kurz vorm Gewinnen, da hat ihn aber dummerweise auch ein Schicksalsschlag getroffen. Der Brandon Brazier, auch ein Ironman, der ist relativ lange vegan. Und hier in Deutschland, einer meiner Lieblingshelden ist der Patrick Baboumian, der hält, sieben Weltrekorde im Bereich Strongman, also mit 470 Kilo auf dem Rücken 10 Meter laufen, also ganz, ganz verrückte Sachen. Alles Veganer, ja, die unheimlich erfolgreich sind und auch, also mit allen dreien habe ich schon ein Interview geführt, merke ich gerade, die auch wirklich dahinter stehen. Da würde mich nochmal interessieren, glaubst du, dass sich das in dem Bereich tatsächlich professionalisiert, weil nur dann kann sich's halten? Oder glaubst du, dass es auch die Möglichkeit gibt, dass es so Image-Veganer geben kann? Aber im Prinzip entlarven die sich ja dann schon durch ihren Lebensstil oder ihre Leistung. Da muss man eigentlich bei so Leuten wenig Angst haben.
Denke ich auch. Ich glaube, wenn die Leistung stimmt, dann...
Also dann sind sie es entweder oder eben nicht dann eigentlich so.
Ja, ich hatte auch, es ist immer so, mittlerweile bin ich auch schon sportaffin geworden, was ich vorher nicht war, aber man guckt dann natürlich schon, und jetzt sind die Veganer und wie stehen die jetzt da und wie gut sind die? Und
ja,
wenn der Spieler dann ein Loch hat, kann ja an vielen Sachen liegen, dann denkt man so, hoffentlich wird er jetzt nicht rückfällig, aber dass er das schafft und dann geht die Kurve ja auch hoch. Ja, muss sich der Körper auch natürlich erstmal dran gewöhnen an alles.
Und ich sag mal, aber ich meine, wenn jetzt zum Beispiel, also jetzt der Max Planer, der jetzt im Deutschlandachter ja einen Rekord nach dem anderen bricht, natürlich im Team, dem habe ich immer noch so ein bisschen Kontakt. Weißt du, hast du das auch, wenn die so, ja, also manchmal so, die haben Angst, rückfällig zu werden, sage ich mal. Dann sage ich auch immer so den Leuten jetzt, weißt du, so in einem Sportler ist es ja so, der war bei der Olympiade in Rio. Und klar, die können sich für 4 Wochen natürlich keine 50 Kilo Sachen mitnehmen. Was gibst du denen da für Tipps? Also ich meine, eigentlich kannst du ja nur sagen, naja, guck halt, was es gibt. Die haben natürlich auch keine Zeit, einkaufen zu gehen. Aber was gibst du denen da so für Tipps an die Hand? Sage ich mal, ist das dann mehr Motivation, was du damit auf den Weg gibst? Oder eine Mischung aus praktischen Tipps und Motivation, weil die machen sich ja dann oft vor Wettkämpfen auch gerne verrückt, so, was mache ich jetzt, wenn es das und das nicht gibt?
Habe ich jetzt noch gar nicht so, also ich gebe den, sag schon, ja, wenn du länger weg bist, nimm mal dein Keimglas mit, ja, dann und Samen, weil das ist auch eine recht günstige Form, sich zu ernähren, weil aus diesen ein bisschen Samen wird ja so wahnsinnig viel. Riegel werden gern mitgenommen, dass man was hat, aber ich bin dann natürlich so, ich gucke dann Happy Cow, guck, wo sind Läden, wo können die einkaufen, wo können sie essen gehen.
Du checkst es schon regelrecht ab und sagst, also da, wo du hingehst.
Auf jeden Fall, ich gucke dann auch und übernehme die Arbeit und gucke, welche Restaurants bieten was an und wo geht der am besten hin, wo kriegt der das beste Essen, sowas mache ich dann auch.
Also sind die eigentlich gar nicht so kompliziert, wie man meint, die sind ja dann doch relativ... Vielleicht liegt es so einfach an deiner Art, aber weiß man ja nicht. Aber es ist dann doch einfacher, als viele glauben, letztendlich.
Ja, denke ich auch. Also wenn man es will, dann ist es ja meistens so, dass man die Sachen dann auch hinbekommt. Also.
Okay. Und ich meine, du kommst ja auch so viel rum. Was ist so dein liebster Vegan-Hotspot, jetzt mal außer Frankfurt? Wo?
Food Temple in Lissabon auf jeden Fall.
Okay.
Wenn man nach Lissabon kommt, das ist in so einem wunderschönen Platz gelegen, in einem Wohnviertel, wo die Einheimischen dann schon wissen, wenn Touris mit Handy rumlaufen, okay, die wollen zum Food Temple, zu dem veganen Restaurant. Und in Deutschland, in Augsburg, das Mom's Table ist toll. Aber mittlerweile habe ich schon so viele Restaurants gesehen, dass das irgendwie total...
Aber auch so Israel ist im Moment...
Genau,
so,
Tel Aviv, der Hammer, also das ist so...
Im Moment dort, also da kann man ja gar nicht mehr von einem Boom sprechen, sondern regelrecht wirklich von einem gesellschaftlichen Wandel, glaube ich, ne?
Ja, und was halt ganz traurig ist, wenn man irgendwie, keine Ahnung, ich war in Dublin und da gab es ein wundervolles Rohkostrestaurant. Wenn man dann sieht, dass die Sachen wieder schließen, dann ist man natürlich sehr traurig, wenn man das den Leuten dann nicht mehr empfehlen kann.
Ja, gut, das ist, also in Frankfurt ist ja im Moment auch ein bisschen volatil, da geht eins auf, eins zu, aber also was ich in Frankfurt gern mag, ist das Vivae. Heißt es Vivae?
Vivae, ja.
Vivae, ja.
Ja.
Das ist ja, ich meine, auch sehr exponierte Lage und die Bude ist irgendwie immer voll. Und die sind komplett vegan, ne, meine ich, oder?
Die sind vegetarisch, die haben noch ein paar Sachen beim Frühstück und beim Kaffee, aber es ist auch so ein Laden, wo viele halt reingehen und nicht wissen, dass es vegan ist. Und die meisten Gerichte auf der Karte sind halt vegan.
Wenn
genau,
sie rausgehen, ja. Sagen, huch, das war ja vegan und wundern sich, dass sie nicht spontan tot umfallen eben, ne, auf der Straße. Und jetzt hast du schon gesagt, was sind so deine Lieblings, also klar, du keimst gern Müsli, Mandelmilch, was sind aber so deine privaten Favorites, wenn du mal schlemmst?
Tempeh ganz sehr gerne. Schokolade gibt's ja mittlerweile auch mit Kokosblütenzucker gesüßt, bei Alnatura oder DM oder so. Ich bin eigentlich so ganz einfach, so, wenn es im Sommer Tomaten gibt, dann Tomatensalat und dann lassen die Tomaten ja so Wasser, wenn man sie salzt und dann so ein bisschen Brot eintunken oder so, dann bin okay. Ich bin so recht einfach, was Essen angeht.
Und du bist
aber
auch so ein Hunter, du checkst immer ab, in welchen Läden es was... Was gibt's
genau,
so,
am liebsten, ne? wenn ich Reisen mache oder so, immer die Bioläden gucken, was gibt's in anderen Ländern, was man noch nicht kennt. Irgendwie in Frankreich jetzt so einen Käse entdeckt, der wahnsinnig lecker war.
Ja, da fehlt's noch ein bisschen. Also ich meine, so Happy Cheese ist eigentlich ganz gut und es gab mal diesen kleinen Strolch vom Jerome Eckmeier, aber den konnte man irgendwie nur online bestellen. Bei Käse ist noch so ein bisschen Nachholbedarf, oder? Ist da?
Ja, man wird halt gern irgendwie so nach, ich weiß nicht, Gouda am Stück gefragt. Alex, kannst du mir da was empfehlen? Und da wird's dann irgendwie so ein bisschen,
da ist so ein bisschen
schwierig. Wobei, Frischkäse ist ja gar kein Problem mehr, ja. Aber so Hartkäse, da könnte noch was kommen.
Wobei ich muss sagen, bei mir ist es so, also Käse hat, also die Entwöhnung auf Käse hat bei mir am längsten gedauert. Ich habe dann irgendwann mal was gelesen, das war aber auch nicht so richtig seriös, dass es Casein im Kopf so eine ähnliche Abhängigkeit macht wie irgendwie Alkohol.
Ja, so Casomorphine aus der
also
Milch.
Also da wird noch sehr viel, also da ist noch irre viel Forschung, die also Sachen, die noch gar nicht erforscht sind. Und jetzt ist es aber mittlerweile so, dass ich gar kein Verlangen mehr, also auch wenn ich mir jetzt irgendwie Pizza oder so selber mache, ich will gar keinen Käse mehr. Irgendwie er fehlt mir auch gar nicht mehr.
Ich kann es auch so, wahrscheinlich, weil die Bilder so stark im Kopf sind, hatte ich eigentlich nie irgendwie so Verlangen wieder nach irgendwas tierischem.
Ist mehr Kopfsache eigentlich, ja.
Und sonst halt, was noch ein großes Thema bei mir ist, weil ich mich selber noch nicht so gut damit auskenne, sind halt Wildkräuter.
Ja.
Das hat ja auch vom Frank viel gelernt, aber das ist sowas, was ich auch jedem empfehlen kann, weil die Nährstoffe halt so wahnsinnig dicht sind, ja, in der Natur mal zu gucken, was gibt's, wo gibt's Stellen, wo ich vielleicht was pflücken kann. So ein paar Sachen kennt ja jeder. Aber ich habe zum Beispiel, letztens waren wir bei Freunden auf der Wiese vorm Haus und der hat gedacht, oh, da hier kann man ja gar nichts essen. Und dann gibt's ja diese PlantSnap, ist so eine App und dann kann man das Wildkraut fotografieren und es sagt ihm dann, dass man es essen kann und was es ist. Und da hatten wir Sauerklee gefunden und der war so lecker. Haben wir gleich einfach nur Banane und Sauerklee als Smoothie gemacht, war super lecker.
Ja, das ist auch so. Ich meine, vor allem, wenn man sich mit Wildkräutern befasst, das ist eh ein irres Thema, was man eigentlich alles essen kann, was auch wirklich gut ist, was wir teilweise aber als Unkraut wegmähen. Ja, das ist völlig verrückt. Also wenn man es einfach mal wachsen lässt, so wie es die Natur vorgegeben hat.
Genau, also es ist so aber da wird viel, man noch, was man also, eigentlich, und die Leute haben dann immer so Angst.
Da wird man noch ein bisschen schief, also bei mir ist es so, man wird noch so ein bisschen schief angeguckt, aber ich meine, bei mir ist es natürlich vielleicht auch das Bild, wenn ich mit meinem holden Körper und meinem Dackel durch die Walachei pump und Kräuter einsammle, vielleicht sieht das auch von mir aus ein bisschen komisch, aber mir ist scheißegal, also ich ernähre mich davon, aber da ist auch noch viel Aufklärungsarbeit. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, ja, deine rudimentären Tipps für den absoluten Nicht-Veganer. Also was würdest du sagen, ja, was ist der beste Einstieg in die vegane Welt? Ich meine, es gibt verschiedene Arten von Menschen. Bei mir war es so, bei mir war hauptsächlich der Bär und der Rüdiger Dahlke, dann mit einem Buch, aber hauptsächlich der Bär. Ich habe es tatsächlich von heute auf morgen gemacht, wobei das eigentlich daran lag, ich wollte es einfach mal 30 Tage ausprobieren. Nach 30 Tagen ging es mir so gut, dass ich immer mal 3 Monate und nach 3 Monaten war irgendwie klar, es bleibt jetzt so. Jetzt gibt es ja aber auch vielleicht Leute, die sagen, ja, aber ich will vielleicht das und da und damit habe ich noch ein Problem. Was sind so deine Tipps für den veganen Einstieg?
Also das Erste wäre immer sozusagen die Milch, also in Bioladen oder mittlerweile kann man in die Drogerie gehen, gibt so viele Sorten, sich eine Milch auszusuchen und das zu ersetzen. Mixer, finde ich, kann man sich anschaffen. Smoothies empfehle ich den Leuten gerne. Ja, dass man einfach viel Grün in die Ernährung reinbekommt, weil man fühlt sich dadurch einfacher. Bei mir ist es so, jedes Mal, wenn ich einen grünen Smoothie getrunken habe, fühle ich mich irgendwie besser. Ansonsten ist es gar nicht so schwierig. Ja, Zutatenlisten lesen, sage ich den Leuten auch mal. Ja. Schau, was da drin ist hinten. Ja, es ist nicht generell nur vegan. Aber wenn an erster Stelle Zucker steht, ist es vielleicht nicht so toll.
Das ist im Übrigen also wirklich mal ein Tipp, was das sage ich tatsächlich auch jedem, also einfach mal in den Supermarkt gehen, Zutatenlisten lesen, vielleicht auch mal bei Sachen, die man gar nicht so isst, also bei so Fertigkram, so Erasco-Dosen und so, auch wenn man die vielleicht gar nicht kauft, trotzdem mal gucken. Also wenn da Zucker und Weizen, das öffnet schon auch ganz schön die Augen, ne? Das ist schon ganz schön Kram, den man sich da eigentlich so reinschiebt.
Ja. Also deswegen sage ich den Leuten immer, schau, was da drin ist, ja, unnötiges Zeug. Ja, an erster Stelle steht ja immer das, was am meisten drin ist, darauf kann man auch achten. Dann sage ich den Leuten auch, eigentlich ist es nicht so schwer, wenn du bei Google oder YouTube irgendwie dein Lieblingsrezept eingibst und vegan hinten dran hängst, kriegst du zig Rezepte. Und sonst, ich empfehle schon dann auch gern mal Produkte wie so ein Sojananda-Frischkäse, einfach, dass man nicht irgendeinen kauft, der halt scheiße schmeckt oder irgendwelche Tofu-Würste, die halt überhaupt nicht schmecken, dass die Leute dann sagen so,
Durchprobieren, also auch im Übrigen bei Pflanzenmilch ist ja auch so, also es ist halt so wie bei der normalen Tiermilch oder Kuhmilch, dass mehr oder minder alles gleich schmeckt, sondern es ist schon so, dass, ich meine, mehr oder minder ausgeprägt, die schmecken ja auch verschieden, also zum Beispiel ich trinke wahnsinnig gern diese Soja-Vanille von Provamehl zum Beispiel. Und zum Beispiel beim Hafertrink schmeckt mir erstaunlicherweise die vom Netto am besten. Also diese Bio-Variante. Mhm. Auch wenn ich dann wieder so ein bisschen Konflikte habe so mit Netto. Aber es ist tatsächlich so, die schmeckt gut. Ich meine, die von Oatly schmeckt gut. Aber man muss sich schon so ein bisschen durchprobieren. Also es gibt Sojamilch, wo ich dann auch sage, boah, die schmeckt mir zu sojalastig. Wo jemand anderes sagt, lecker.
Das erlebe ich auch, dass jeder da so sein Favorite findet. Ich bin so da ganz Classic.
Durchhalten.
Hafermilch, ich mache da auch keine so Reismilch oder Mandelmilch, ist alles gar nicht mein Ding. Nee, viele Sportler mögen sowas.
Auch, ja. Und vor allem der Vorteil ist, man kann sie auch wunderbar zum Schäumen nehmen. Also mittlerweile sind ja sogar die Hersteller so findig und bieten ja sogar von jeder Sorte dann meistens so eine Barista-Edition an. Es reicht einfach, ein kleines bisschen Öl reinzumachen, weil der Schaum kommt über diese Fetthaltigkeit. Also man kann im Prinzip, also Provamehl, der hat mir das mal gesagt, der hat gesagt, jede Sorte kann man benutzen, um Milchschaum zu machen. Die eine schäumt vielleicht besser wie die andere, aber das liegt tatsächlich dann nur am Ölgehalt. Deswegen ist halt mit Sojamilch, die hat einen relativ hohen Fettgehalt, also im Vergleich zu Tiermilch ist es marginal, aber deswegen schäumt zum Beispiel Sojamilch per se besser, weil einfach der Ölgehalt in der Milch ein bisschen besser ist. Das ist so, aber das ist gar nicht, du bist da relativ...
Und sonst sagt den Leuten, aber mittlerweile, meine Empfehlungen ändern sich ja auch immer wieder, weil man lernt ja dazu und bleibt nicht stehen. Aber so das Keimen empfehle ich schon jeden. So ein Keimglas kostet nicht die Welt. Ich glaube, bei Alnatura kosten die mittlerweile 4 Euro. Und es einfach mal ausprobieren. Am Anfang ist es so komisch, man hat so eine Schwelle, das irgendwie zu machen. Aber das ist auch so ein einfach.
Schönes, also ich finde das auch so ein schönes Erlebnis, wenn das erste Mal funktioniert und da diese Sprossen rauskommen. Das ist schon so ein
Erfolgserlebnis, oh, ja.
Genau, Erfolg. Und dann schmeckt das auch noch irgendwie. Also ich mache da auch einfach nur ein bisschen Essigöl dran, ein bisschen Pfeffer. Kannst du wunderbar auch so essen, kannst du auch snacken. Was mich nochmal interessieren wird, immer was ich, das werde ich ganz oft gefragt, ja, wie machst du das, wenn du unterwegs bist? Ja, ich meine, der Bär sagt immer so schön, es ist nur Hunger. Was sind so da deine Tipps?
Also, ja gut, ich komme mit Hunger nicht so gut zurecht, muss ich zugeben. Ich habe meistens irgendwie Obst oder einen Riegel oder so in der Tasche. Ich probiere aber halt wahnsinnig gern Restaurants aus, also Happy Cow immer schnell anschmeißen, gibt irgendwas, aber sollte schon so die beste Alternative sein. Und wenn ich weiß, ich komme irgendwo nicht vorbei, dann packe ich mir halt was ein. Also wenn ich jetzt irgendwie in die Uni fahre und ich weiß, Mensa nur im äußersten Notfall oder so, dann gucke ich, dass ich mir was einpacke, mitnehme. Obst, Gemüse, Brot oder so irgendwie.
Ja. Ja. Und Mensa ist, weil da kommt morgen auch noch der Björn Moschinski, so, also Mensa, weil wir es ja immer vom Sport hatten, so Mensa und überall, also Sport, Betriebskantinen, da ist schon noch viel Potenzial nach oben, glaube ich, so insgesamt, ne?
Ja, ist auch mal so die Frage, also bei den Sportlern ist es jetzt die Aufgabe vom Verein, die beste Nahrung zu stellen, weil die essen da vielleicht in der zweiten Liga zum Beispiel nur am Spieltag mal dort, ja, Und das macht das jetzt so einen großen Anteil aus. Ich denke, das liegt so bei jedem selber. Und diese Großkantinen können gar nicht das Beste anbieten. Also das ist jetzt in Bezug auf Sportler. Aber es ist natürlich schön, wenn man in den Kantinen immer mehr vegan. Ich freue mich da auch riesig. Ich habe auch letztens in der Uni gab es veganen Schokokuchen und irgendwie 2 Stunden später war da nur noch ein Stück. Das habe ich mir dann auch genommen und gekauft. Ich wollte es dann doch mal probieren. Ja, also sowas freut einen sehr.
Aber das würde mich jetzt mal interessieren, weil du gesagt hast, das ist eine gute Frage, ist es die Aufgabe vom Verein oder von dem einzelnen Sportler? Also mit Sicherheit eine Mischung aus beidem. Aber meinst du, bei den Vereinen ist es auch so, dass so ein bisschen in Anführungszeichen Angst da ist, so quasi die Sportler zu bevormunden? Also weil auf der einen Seite denke ich mir, weißt du, wenn die sagen würden, es gibt keine Milchprodukte, was klar ein Vorteil ist, aber dann ist halt die Frage, bricht dann die Rebellion aus? Also, oder?
Es wird ja immer mehr ausprobiert, denn bei den Vereinen, man merkt schon, ja, sobald ein Spieler, 2 Spieler da sind, dann wird geguckt, ja.
Okay, also
man
so
muss für die ja dann auch was anbieten. Es wird häufig auch die Milch mal ersetzt oder meistens ist es so, dass es zusätzlich angeboten wird, also dass man den Leuten nichts wegnimmt, aber die Option halt schafft.
Okay.
Ist auch immer so eine Kopffrage, wenn jetzt gesagt wird, ja okay, nächstes Spiel essen wir nur vegan vorher und dann war es ein Scheißspiel, dann werden alle sagen, ja nee, das Vegan war
okay,
scheiße.
Also dann verlieren sie, weil sie irgendwie, okay, also letztendlich wieder das gleiche Problem, die Angst zu haben, vegan essen zu gehen und spontan umzufallen, ja unterm Strich. Also findet ja nur im Kopf statt dann. Das heißt, so ein langsames Vortasten, aber das merkst du schon in den Vereinen, dass, wie ich jetzt so raushöre, das findet schon statt. Also,
ja, man wird ja häufiger auch gefragt und die versuchen das auch so ein bisschen zu verbessern, aber den Leuten halt nichts wegzunehmen. Und
okay.
Das ist ja mittlerweile auch mein Prinzip zu sagen, man gibt denen sozusagen Add-ons, man sagt einfach, was besonders gut ist. Ja, sagt nicht, das, was du machst, ist alles schlecht, sondern hör mal, das ist besonders gut, weil, und dann ist das so ausgeglichen. Ja, und dann man nicht so diese Angst, was zu verlieren. Weil dann ist ja auch immer so.
Okay, ja, gut,
finden,
stimmt,
ne?
Das ist klar. Ich meine, wenn du jemand was wegnimmst, was er glaubt, meint, brauchen zu müssen, dann.
Wenn du aber sozusagen dein Frühstück mal ersetzt und das ist irgendwie rein pflanzlich und dann merkst du, das fühlt sich aber gut an und dann bist du total fit und dann sagst du, ja, dann mache ich das doch mal weiter. Also ich glaube, dieses ist schon gut für den Kopf bei den Spielern, weil die sind ja von allen Seiten irgendwie bekommen die was gesagt. Deswegen ist das so wichtig.
Ja, wer sich mit dir connecten will, irgendwie vor allem Facebook ist, glaube
genau,
ich,
hauptsächlich,
Instagram,
ja.
Aber hauptsächlich Facebook findet man dich. Du bist jetzt auch noch da.
Den ganzen Tag,
also kann
bis
dich
abends
auch noch
spät,
anquatschen, dir Löcher in den Bauch fragen. Ja, ich freue mich. Also ich habe ja schon mit dir gesprochen. Deine Folge gibt es dann auch quasi exklusiv im Podcast, wer die nochmal hören will. Ich freue mich, dass du da warst.
Vielen Dank.
Und den Weg auf dich genommen hast und ja, jetzt kommst du erst mal an, ohne
genau,
Staub.
Ich habe schon ein bisschen gegessen, jetzt schaue ich mal weiter, was es noch gibt. Ja,
danke, dass du da warst.
Der Lust auf Vegan Podcast. Von und mit Erik Hübner. Dieser Podcast wurde präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Alberts Pur Vegan, die Happytaria. Rein pflanzliche Lebensmittel aus kontrolliert biologischem Anbau. Gesunde und schon mehrfach ausgezeichnete Erzeugnisse für eine ausgewogene Ernährung. Ökologisch, hochwertig und super lecker. Werde auch du heute zum Happytaria.